HR Info. Corona kompakt am Montagmorgen.
Anders als in Bayern und im Saarland gibt es hier bei uns in Hessen nach wie vor keine Ausgangssperre. Sehr wohl aber ein Kontaktverbot. Worin der Unterschied liegt und wie die Maßnahmen der Landesregierung aktuell aussehen, das erfahren wir jetzt von unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilas.
Seit Tagen war befürchtet worden, dass es aufgrund der Corona-Epidemie auch in Hessen und anderen Bundesländern eine Ausgangssperre wie in Bayern geben könnte. Seit gestern Abend ist die erstmal vom Tisch. Stattdessen kommt eine Kontaktbeschränkung, wie es in dem Beschluss von Kanzlerin und Länderchefs heißt. Konkret, nur noch 2 Personen dürfen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten. Wenn nicht das gilt, was Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier so erklärt.
Dass wir beschlossen haben, dass die Familien, auch Hausgemeinschaften, gemeinsam raus können und auch gemeinsam dann in der Öffentlichkeit sich aufhalten können, frische Luft schnappen und alles das, was jeder für sich für wichtig hält.
Auch wer beruflich mit mehreren Personen unterwegs sein muss oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, für den gilt die Zweierregel nicht. Heißt, alle dürfen raus, aber der persönliche Kontakt soll auf das Nötigste reduziert werden. Im Beschluss von Kanzlerin und Länderchefs heißt es weiter, Gruppen feiernder Menschen seien angesichts der ernsten Lage im Land inakzeptabel. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkung würden bestraft. Bouffier mahnt.
Die schrecklichen Bilder aus Italien und zum Teil auch aus Spanien mahnen uns. Es geht hier darum, dass wirklich alle mitmachen.
In Hessen hat es in den vergangenen Tagen und Wochen immer mehr Einschränkungen für die Bevölkerung gegeben. Zuerst wurden Kitas und Schulen geschlossen, dann viele Geschäfte, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Am Samstag schließlich wurden Restaurants und Gaststätten für Gäste zugemacht. Versammlungen über 5 Personen im öffentlichen Raum wurden untersagt. Schon dazu sagte Sozialminister Kai Klose, dass es in einer demokratischen Gesellschaft nicht leicht falle, Freiheitsrechte derart einzuschränken.
Es gehört aber auch dazu, dass wir an alle Menschen appellieren. Und das gilt ausdrücklich nicht nur für die Risikogruppen der Älteren und Vorerkrankten, sondern ausdrücklich für alle an dieser Stelle auch ihrer persönlichen Verantwortung nachzukommen.
Und die verlangt nun, sich höchstens zu 2 oder im Kreis von Familie und Mitbewohnern im öffentlichen Raum zu bewegen. Außerdem kommen weitere Einschränkungen dazu, wie Ministerpräsident Bouffier gestern Abend erklärt hat.
Dass nämlich Dienstleistungen, die im Bereich der Körperpflege stattfinden, eingeschränkt werden. Das gilt insbesondere jetzt auch für Friseure, für Massagesalons und ähnliches mehr. Die medizinisch notwendigen Behandlungen bleiben allerdings möglich.
Die insgesamt drastischen Einschränkungen sind der Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus so weit zu verlangsamen, dass Krankenhäuser nicht überlastet werden. Um so sicherzustellen, dass die steigende Zahl der schwer erkrankten Corona-Infizierten zuverlässig versorgt werden kann.
Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich, wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf, Freunde treffen darf. Wir alle müssen darauf eine Zeit lang verzichten. Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr.
Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, kurz nach ihrer Pressekonferenz. Gestern Abend hat sie erfahren, dass einer ihrer Ärzte mit dem Coronavirus infiziert sei. Und deshalb wird die Bundeskanzlerin ihre Dienstgeschäfte vorsichtshalber jetzt erstmal von zu Hause aus wahrnehmen, um niemanden anstecken zu können, falls sie selbst infiziert sein sollte. Sie wird sich auch regelmäßig testen lassen. Zuvor hatten Merkel und die Regierungschefs und Chefinnen der 16 Bundesländer in einer Telefonkonferenz ein paar gemeinsame Beschlüsse gefasst, um der Ausbreitung des Coronavirus weitere Grenzen zu setzen. Darüber habe ich heute früh mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Eschmann gesprochen und ich habe ihn gefragt, was soll denn, abgesehen von den Beschlüssen, die bereits von einzelnen Bundesländern gefasst worden waren, jetzt bundesweit gelten?
Es ist ein Minimalkonsens. Alle Länder dürfen darüber hinausgehen, aber man könnte die Überschrift wählen, Kontaktverbot statt Ausgangssperre. Wenn Sie rausgehen, Mindestabstand im öffentlichen Raum 1,50 Meter. Sie dürfen raus, aber nur mit einer weiteren Person oder aber mit Familienangehörigen. Das ist dann unbegrenzt, aber nicht unbegrenzt andere Menschen treffen, auch Partys feiern. All das ist verboten. Die Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Es werden Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege geschlossen, also Massagepraxen, Tattoo-Studios, Kosmetikstudios. Sie sollen auf die Hygiene achten, ganz klar. Und wichtig, all das gilt 2 Wochen ab sofort. Und zwar, es gilt bis zum 3. April Mitternacht, kann aber verlängert werden.
Angeblich soll es ziemlich gekracht haben in der Telefonkonferenz. Nicht so sehr zwischen Bund und Ländern, aber zwischen den Spitzen einiger Länderregierungen. Was ist Ihr Eindruck, Herr Aeschmann? Wie sehr wird das Krisenmanagement in Deutschland erschwert, dadurch, dass nicht nur eine Regierung, sondern insgesamt 17 Regierungen dafür zuständig sind?
Na, das, was wir sehen wollen, das ist ja planvolles Vorgehen. Wir wollen Vertrauen haben in das Agieren und wir wollen natürlich auch, dass das Ganze fair abläuft und verständlich abläuft. Auf der anderen Seite bleibt die Frage, wie zentral oder zentralistisch muss man agieren? Ist das wirklich ein Gewinn oder gibt es nicht auch große Vorteile daraus, dass wir eben zum Teil nicht zentralistisch organisiert sind, sondern föderal? Jedes Bundesland kann jetzt über das hinausgehen. Einige tun es ja, aber es wird Bemühungen geben, dass der Bund mehr Kompetenzen an sich zieht. Das Infektionsschutzgesetz zu modifizieren ist ja eines der vielen, vielen Vorhaben, die in dieser Woche durch den Bundestag und den Bundesrat sollen.
Anders als zum Beispiel die Bundesländer Bayern und Saarland haben wir bundesweit auch heute Morgen noch keine Ausgangssperre. Wie stark ist denn der Druck von wissenschaftlicher oder auch politischer Seite, das doch noch nachzuholen?
Also ich habe mal geschaut, wir haben das Saarland und Bayern, Sie sagen es, dann gibt es aber auch Sachsen und auch Berlin, die davon reden, nicht rausgehen, wenn es keine triftigen Gründe gibt. Also da hat es schon diese Umkehr gegeben und nun, denke ich, hängt wirklich alles von den Zahlen ab und dem Umgang mit den Zahlen. Sie werden weiter steigen. Wir sind inzwischen bei fast 25.000 Infizierten und der Druck wird sicherlich wachsen und auch dieses Wort, dieses hässliche Wort der Ausgangssperre generell ist, denke ich mir, noch nicht komplett vom Tisch, auch wenn das Gegenargument immer mitgeliefert wird. Natürlich dauert es mehrere Tage, vielleicht 2 Wochen, bis wir Effekte sehen werden. Die Zahlen, die werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch dramatisch weiter ansteigen. Kurz gesagt, eine klare Antwort gibt es nicht. Der Druck wird aber wachsen, auch auf die Länder, die es noch nicht getan haben, schärfer vorzugehen.
Die Fußball-Bundesliga pausiert, die Fußball-Europameisterschaft wurde abgesagt, im Tennis ist die French Open verschoben worden. Alles Maßnahmen, um eine noch weitere und noch schnellere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Aber ein sportliches Großereignis ist bislang nicht abgesagt oder verschoben worden, und zwar ausgerechnet das größte, die Olympischen Spiele 2020, die von Ende Juli bis Anfang August in Tokio stattfinden sollen. Noch hat sich das Internationale Olympische Komitee, IOC, nicht definitiv zu einer Absage oder Verschiebung durchringen können. Allerdings hat sich das Exekutivkomitee des IOC zum ersten Mal eine Frist von 4 Wochen gesetzt. Dann soll eine Entscheidung fallen. Und solange, in der Zwischenzeit, sollen verschiedene Szenarien durchgespielt werden, auch die Möglichkeit einer Verschiebung. Die Olympischen Spiele ersatzlos zu streichen, stehe aber nicht zur Debatte, sagt das IOC. Die SPD-Politikerin Dagmar Freitag ist Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag und mit ihr habe ich heute früh gesprochen. Frau Freitag, auch der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe als Gastgeber der Spiele sagt inzwischen, dass man wohl mit einer Verschiebung rechnen müsse. Können Sie nachvollziehen, warum das IOC jetzt noch 4 Wochen braucht, um selbst zu einer Entscheidung zu kommen?
Nein, das kann ich nicht. Ich finde die gestrige Entscheidung respektlos gegenüber den Athletinnen und Athleten und unter Berücksichtigung der derzeitigen Lage in der ganzen Welt auch verantwortungslos.
Aus den Reihen der Athleten kommt ja schon seit einiger Zeit die Forderung nach einer Absage oder Verschiebung der Spiele. Nun sind ja die Funktionäre eigentlich für die Athleten da, nicht umgekehrt. Sollte also die IOC-Spitze dem Druck der Sportlerinnen und Sportler nachgeben auf jeden Fall?
Naja, das tut sie ja im Moment. Wenn Sie sich die Äußerungen des IOC-Präsidenten Thomas Bach von vor wenigen Tagen anschauen, dann sehen Sie ja, dass es einen Wandel gegeben hat. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sich nicht nur Deutsche, sondern auch Athletinnen und Athleten weltweit ganz klar gegen diese IOC-Strategie positioniert haben.
Aber das IOC geht ja nur in kleinen Schritten sozusagen auf die Athleten zu, also diese 4-Wochen-Frist und dann auch zu sagen, eine Absage stehe nicht zur Debatte. Wenn man verschiebt, ist es ja keineswegs ausgeschlossen, dass einer Verschiebung dann später noch eine weitere Verschiebung folgt. Wären Sie für eine definitive Absage, um da jetzt einen klaren Schnitt zu machen?
Ich glaube, das ist schwierig zu entscheiden. Wir müssen natürlich auch die Athletinnen und Athleten sehen. Da zerplatzen gerade Lebensträume. Die haben teilweise 4 Jahre auf dieses Ereignis hin trainiert. Ich persönlich wäre sehr dafür, eine Verschiebung ins nächste Jahr zu planen. Das halte ich für machbar. nach jetzigem Stand jedenfalls. Aber diese Hinhaltetaktik des IOC, die produziert einen massiven Vertrauensverlust und zeigt auch ein eklatantes Führungsversagen. Und dem IOC muss klar sein, wer nicht entscheidet, über den wird entschieden.
Welche Möglichkeit hat uns nutzt denn eigentlich der Bundestag, dem Sie angehören, oder auch die Bundesregierung, um Einfluss auf eine deutsche Teilnahme oder Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen zu nehmen? Das würde ja womöglich auch den Druck auf das IOC erhöhen.
Ja, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen können. Sie wissen, dass wir im Moment in Berlin mit sehr eingeschränktem Parlamentsbetrieb arbeiten. So finden diese Woche beispielsweise ausschließlich Ausschusssitzungen statt, die sich mit den Themen beschäftigen, die wir jetzt ganz dringend entscheiden müssen. Unsere Handhabe ist im Worst Case, dass wir sagen, wir zahlen die Entsendungskosten für Olympischen Spielen nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir in diese Situation kommen werden. Das werden die deutschen Athletinnen und Athleten schon selbst regeln.
Wäre es eigentlich auch denkbar, die Sportlerinnen und Sportler einfach nicht ausreisen zu lassen, als Schutz eine Art Ausreisesperre für alle Beteiligten zu erlassen, korrespondierend zu den Kontaktverboten, die ja jetzt erlassen worden sind? Wäre das eine Möglichkeit?
Für mich steht das im Moment überhaupt nicht an. Ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Olympischen Spiele im Juli 2020 nicht geben wird. Schauen Sie, Norwegen hat erklärt, die Athleten werden nicht teilnehmen. Das kanadische NOK hat erklärt, die Athleten werden nicht teilnehmen. Australien äußert sich ähnlich. Herrn Bach laufen die Athletinnen und Athleten davon und Olympische Spiele leben davon, dass Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt sich in einem fairen Wettkampf miteinander messen. Das Produkt Olympia steht auf dem Spiel und es wird allerhöchste Zeit, dass Herr Bach das begreift.
Auf der einen Seite sollen wir alle unser Haus, unsere Wohnung möglichst nicht verlassen. Auf der anderen Seite müssen und wollen wir natürlich einkaufen. Nun ist aber in den Supermärkten nicht immer alles da, was wir in einem bestimmten Moment kaufen wollen. Mal ganz zu schweigen davon, dass jeder persönliche Besuch in einem Laden natürlich auch ein gewisses Ansteckungsrisiko in sich birgt. Was liegt also näher, als sich alles, was man braucht, online zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen? Viele von uns haben diese Möglichkeit auch früher schon bei vielen Produkten genutzt, aber jetzt in der aktuellen Corona-Lage ist Online-Shopping nicht nur komfortabel, sondern oft sogar alternativlos. Was das für die Entwicklung des Online-Handels bedeuten könnte, habe ich vor der Sendung mit Dr. Kai Hudetz besprochen. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. Und ich habe ihn gefragt, inwieweit denn der Online-Handel von der aktuellen Lage tatsächlich profitiert.
Ja, also wir müssen ja zwei gegenläufige Entwicklungen hier dann auch berücksichtigen. Also zum einen ist es ja tatsächlich so, Konsumenten haben immer weniger Möglichkeiten, stationär einzukaufen und sie fühlen sich immer unsicherer dabei, selbst dort, wo sie noch die Option hier dann auch haben. Das spricht natürlich für den Onlinehandel, deswegen werden auch Käufe, die ursprünglich dann stationär stattgefunden hätten, ins Internet dann auch verlagert. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich auch hier ganz klar, dass die Konsumneigung sich dramatisch verringert. Unsicherheit ist immer schlecht für den Konsum. Im Moment leben wir in extrem unsicheren Zeiten. Also wird ja alles, was jetzt größere Investitionen ist, was größere Ausgaben sind, dann doch eher verschoben. Und insofern kann eben nicht jeder Online-Händler jetzt hier gleichermaßen von diesen Entwicklungen profitieren.
Das lässt sich wahrscheinlich ja sogar an Branchen festmachen, die stärker und beziehungsweise deutlich weniger profitieren, vielleicht sogar Verlust machen.
Ja, es sind natürlich vor allen Dingen die Branchen, die jetzt wirklich die Produkte haben, wo wir doch ein bisschen tiefer ins Portemonnaie reingreifen müssen. Möbel, wenn Sie eigentlich gedacht haben, vielleicht dieses Jahr dann das neue Sofa, da überlegt sich jetzt doch der eine oder andere angesichts der aktuellen Nachrichtenlage und Situation, ob man das nicht ins nächste Jahr dann auch verschiebt. Und genauso bei größeren Ausgaben, Consumer Electronics, profitieren können natürlich die Händler. Und da sind wir vor allen Dingen dann sehr schnell dann auch bei Amazon, die für die Suchkäufe hier gut aufgestellt sind, wo es um Sachen geht, um Produkte geht, die ich entweder jetzt ganz dringend benötige, weil sie zu den Gütern des täglichen Bedarfs gehören oder weil irgendwas kaputt gegangen ist, weil mir vielleicht noch ein Kabel fehlt, weil ein Notebook defekt ist und so weiter. Das sind dann natürlich die Käufe, die dann ins Internet und eben vor allen Dingen dann auch hin zu Amazon verlagert werden.
Eine Chance für die Kundschaft, also für uns alle, aber vielleicht auch für die Anbieter, könnte ja darin liegen, dass sich einige Branchen, angefangen vom Lieferservice im Lebensmittelhandel, nun deutlich stärker engagieren, als sie das bisher vielleicht getan haben, wenn sie denn flexibel genug sind. Beobachten Sie schon Anzeichen dafür, dass der Onlinehandel insgesamt zunimmt und sich Räume erschließt, die er bisher noch nicht erschlossen hat?
Ja, also bislang war ja vor allen Dingen der Lebensmittelhandel noch so, ich sage immer, der heilige Gral. Das war ja die schwierigste Branche. Das war eine Kategorie, die natürlich sehr schwer sich getan hat, hier große Umsatzanteile dann auch im Internet dann zu erschließen. Wir sehen aktuell, dass das die großen Profiteure sind. Die Lieferslots sind mehr oder minder alle hier dann auch ausgebucht. Und sicherlich wird der ein oder andere, der bislang diese Entwicklung einfach verschlafen hat, jetzt aufwachen und sagen, gut, okay, es ist wirklich wichtig, dass ich auch digitale Wege zum Kunden gehen kann, dass ich entweder selber einen Online-Shop habe oder auf den richtigen Plattformen hier dann auch agiere. Das Problem ist natürlich nur, dass für die Händler, die bislang noch nicht erkannt haben, dass das eben online ein wichtiger Kommunikations- und auch Absatzkanal hier ist, in vielen Fällen es dann vielleicht jetzt dann auch schon zu spät ist. Eins ist ganz sicher, die Relevanz von Kanälen über den stationären hinaus, die ist jetzt wirklich jedem auch deutlich geworden. Als Konsumenten werden wir in der Nach-Corona-Zeit, wenn man so sagen darf, glaube ich, davon partizipieren, weil eben die Händler noch stärker über alle Kanäle hinweg auf unsere Bedürfnisse eingehen werden.
Das heißt also, über Corona hinaus wird sich unser Einkaufsverhalten, jedenfalls so im groben Durchschnitt, nachhaltig verändern und nicht mehr sozusagen in den Urzustand vor Corona zurückkehren?
Ich glaube, es wäre blauäugig zu sagen, wenn Covid-19 über uns hinweggefegt ist, ist danach wieder alles beim Alten, auch nicht im Einzelhandel. Sicherlich wird es auch da wieder zwei Entwicklungen hier geben und das hängt jetzt auch davon ab, wie gut eben die Online-Händler mit unseren aktuellen Bedürfnissen dann auch klarkommen. Viele werden sagen, ach, das ist einfach wahnsinnig bequem mit den Online-Käufen, das kann ich ja noch viel stärker machen, als ich es vorher gemacht habe. Und andere werden dann vielleicht sagen, oh, ist jetzt aber auch wirklich toll, dass wir wieder shoppen gehen können, dass wir wieder in Ladengeschäfte hier dann auch gehen können, bummeln können, uns inspirieren lassen können. Alles Faktoren, die der Onlinehandel nicht so gut abdecken kann. Und insofern wird man dann sehen, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie lange diese Phase hier dann auch andauert und wie gut die Onlinehändler ihre Hausaufgaben jetzt machen in den nächsten Tagen und Wochen und wie gut dann eben auch stationäre Konzepte die Konsequenzen hier dann auch ziehen und danach, nach Covid-19, dann sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser präsentieren.
Stay at home, so heißt der Hashtag dieser Tage. Und wer nun viel Zeit zu Hause verbringen muss, der hat unter Umständen auch viel Zeit zum Lesen. Für Buchhandlungen könnten jetzt also goldene Zeiten anbrechen. Aber dem ist nicht so, denn die Buchhandlungen mussten schon vorige Woche schließen. Und für viele kleine, inhabergeführte Läden geht es schon jetzt um die Existenz. Aber es gibt auch Grund zu Optimismus. Und mein Kollege Christoph Schelt kann uns jetzt von einigen kreativen Ideen berichten.
Anna Döpfner sitzt in ihrem kleinen, feinen Buchladen im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim. Die Tür von Bergen erlesen ist abgeschlossen und doch hält die junge Frau die Stellung und durch die Scheibe den Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden. Denn die holen die bestellte Ware jetzt im Abholfach vor der Tür ab. Nur eine der kreativen Ideen, mit denen sich Döpfner gegen die Krise stemmt. Die andere heißt Home Service. Stammkunden werden persönlich zu Hause beliefert.
Kontaktlos ist das neue Zauberwort. Das heißt, sie kriegen eine Tüte von mir, wo eine Rechnung drin ist und die stelle ich an der Tür ab und die holen die sich dann.
Auch ihren Online-Shop bewirbt sie jetzt noch mehr als ohnehin schon. Denn beim Bestellen von Büchern würden die meisten Kunden leider immer noch an Platzhirsch Amazon denken, obwohl auch die meisten kleinen Buchläden lieferten. Die ersten Tage mit geschlossenem Laden gingen so geschäftig rum. Und doch ist da die Angst. 6 Wochen könne sie das schon durchhalten, sagt Döpfner. Vielleicht auch 8, aber dann...
Gibt es jetzt ja schon viele Hilfsangebote. Verlage sagen zum Beispiel auch, sie verlängern Zahlungsziele, sie stoppen erstmal Novitäten, also frieren die ein, bis man weiß, wie das weitergeht. Also da gibt es schon irgendwie Hilfestellungen. Aber also so nach 3 Monaten mit wirklich sehr geringem bis gar keinem Einkommen ist dann schon... schwierig.
Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, hat den Überblick über die Branche insgesamt und ist sogar noch skeptischer. Die Lage der Buchhandlungen in Deutschland habe sich innerhalb weniger Wochen rasant zugespitzt. Die Existenzängste seien groß und leider auch berechtigt.
Die Umsatzrenditen in unserer Branche sind insgesamt sehr, sehr gering, sodass da keine großen finanziellen Polster, wenn überhaupt, aufgebaut worden sind. Das heißt, Buchhandlungen werden vor allen Dingen die kleineren und mittleren eine solche Schließung vielleicht allenfalls 3-4 Wochen überstehen können. Aber dann ist der Zusammenbruch da. Und das macht die Sache so prekär für die Buchhandlung und für die gesamte Branche.
Die Branche braucht jetzt unbürokratisch und schnell Hilfe vom Staat, damit die Buchhändler wenigstens die Miete für die Läden zahlen können. Doch auch Alexander Skipis hat den Optimismus nicht verloren. In der Krise liege auch eine Chance.
Nämlich eine Chance, mit den Kunden näher aneinander zu rücken, sich solidarisch zeigen, gemeinsam versuchen, das Problem zu lösen. Das schweißt sicherlich zusammen und ist für künftige Geschäftsbeziehungen sicherlich ein sehr, sehr guter Nährboden.
Auch Anna Döpfner von Bergen Erlesen will sich nicht entmutigen lassen. Gerade in der momentanen Situation seien doch Bücher so wichtig. Deshalb ihr Appell.
Bücher kaufen. Also ich werde oft gefragt, was kann man jetzt tun? Also klar, Bücher kaufen und eben nicht bei den Großen, sondern irgendwie mal gucken, gibt es nicht auch eine Buchhandlung in meiner Nähe, die auch online oder telefonisch noch erreichbar ist.
Die Ausbreitung des Coronavirus bestimmt hier bei uns in Hessen den Alltag von uns allen. Und wir sind gezwungen, vieles zu ändern in unserem alltäglichen Verhalten, was ungewohnt ist und oft auch Fragen aufwirft. Jeden Tag erreichen uns hier in HR Info viele Fragen von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir haben beschlossen, diese Fragen zu sammeln und sie mit Hilfe der jeweiligen Fachleute zu beantworten. Dazu greifen wir uns jeden Tag einen anderen Themenschwerpunkt heraus. Heute, und zwar in den kommenden Minuten, geht es um Fragen zur Gesundheit und zur medizinischen Versorgung in Hessen. Und darüber gesprochen habe ich mit der Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden, Dr. Kaschlin Butt. Frau Butt, seit dem Wochenende gelten strengere Vorschriften, Restaurants bleiben geschlossen und außerhalb der eigenen Kleinfamilie und des eigenen Haushalts sollen sich nicht mehr als 2 Menschen versammeln. Die Bewegungsfreiheit wird also immer weiter eingeschränkt und das verunsichert viele von uns, weil viele von uns nicht wissen, was ist noch erlaubt und was nicht. Eine Hörerin zum Beispiel will wissen, darf ich noch spazieren gehen? Was würden Sie ihr raten?
Also sicherlich darf sie noch spazieren gehen und es kommt auch da, wie bei allem darauf an, eben nicht direkt mit Menschen in Kontakt zu gehen. Also da wirklich den nötigen Abstand einzuhalten und die Schutzmaßnahmen zu treffen, die potenziell eine Übertragung von Erregern sonst mit sich bringen würden. Sie darf aber gehen, ja natürlich.
Und wenn man sich jemandem begegnet, dann möglichst weiten Bogen machen wahrscheinlich.
Ne? So ist das. Genau so, eben. Ja, genau so. Mhm.
Was ist, wenn ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin? Muss ich jedes Mal, wenn ich in einen Bus steigen will, erstmal schauen, wie viele Menschen da drin sitzen?
Also da gibt es noch keine Regelung, dass da nur eine bestimmte Personenanzahl drin sein darf. Insofern nicht, aber auch da gilt wieder, und das denke ich, habe ich auch schon in Erfahrung gemacht letzte Woche, den Abstand halt halten, der einem da drin möglich ist und eben wirklich, also es geht ja immer darum, mögliche Viren nicht zu übertragen oder aufzunehmen, also sich halt auch abzuwenden, gegebenenfalls auch was vor dem Mund zu haben und eben andere nicht wirklich direkt zu kontaktieren.
Nun gibt's ja auch innerhalb einer Familie spezielle Anlässe, bei denen sich unter Umständen mehrere Personen versammeln würden, zum Beispiel Beerdigungen. Was ist da noch möglich bzw. ratsam?
Genau, also es ist bei Beerdigungen sowie auch bei Hochzeiten ist es mittlerweile so, dass halt bestimmte Personenanzahlen auch nur noch zugelassen sind. Das ist natürlich größer als jetzt bei anderen Zusammenkünften und da würde ich immer empfehlen, die Institutionen direkt abzufragen. Die geben das dann vor, wie viele Personen zugelassen sind.
Es gibt unter unseren Hörerinnen und Hörern die große Sorge, dass viele Mitmenschen die Gefahr immer noch nicht ernst genug nehmen und sich über Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote hinwegsetzen. Werden wir am Ende auch hier in Hessen nicht um eine Ausgangssperre herumkommen?
Also das sind die Erfahrungen, die wir jetzt auch in den letzten Tagen gemacht haben. Und natürlich versuchen wir immer sehr, sehr intensiv auch wieder aufzuklären. Ich denke aber auch eine Ausgangssperre wäre uns da natürlich sehr behilflich, weil es jetzt wirklich auch zählt. Wir müssen da die Zeit auch im Blick haben. Und es gilt einfach, das jetzt zu vollziehen und nicht irgendwie später, weil der Virus ist halt hoch ansteckend. Und wir müssen halt die Maßnahmen sofort ergreifen und haben da jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, die Leute immer noch aufzuklären, sondern das muss jetzt umgesetzt werden.
Für den Fall, dass es hier bei uns in Hessen zu einer Ausgangssperre kommt, wie es hier ja zunächst in Bayern gegeben hat, will ein Anrufer gerne wissen, ob er im Falle einer Ausgangssperre auch noch mit dem Hund rausgehen könne.
Ja, also mit dem Hund rausgehen darf er natürlich. Es geht ja darum, nicht in Gruppen mit Menschen rauszugehen. Das Tier ist da ja keine Gefahr. Diesmal geht die Gefahr ja wirklich von, ich sage jetzt mal, uns Menschen aus und eben nicht vom Tier. Und natürlich kann man mit seinem Hund spazieren gehen. Muss halt dann auch wieder den Abstand halten, wenn man mit anderen Menschen dann in Kontakt kommt.
Manche Menschen müssen ja jetzt schon zu Hause bleiben, weil sie unter Quarantäne stehen, weil sie erkrankt sind oder aber Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Eine davon betroffene Hörerin hat deshalb gefragt, ob sie trotz Quarantäne in ihrem Garten Fahrrad fahren dürfe.
Genau, und da würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn da keine Personen zugegen sind, kann sie das natürlich, wenn es ihr soweit gut geht. Wir müssen ja einfach nur bei Menschen, die potenziell nochmal ein höheres Risiko haben, andere anzustecken, einfach strenger nochmal damit umgehen, was die noch machen dürfen. Und wenn sie keinem anderen Menschen begegnet, darf sie das natürlich.
Sprechen wir über Hygienemaßnahmen, die man ja an verschiedenen Orten jetzt ergreifen sollte. Ein Hörer hat uns geschrieben, warum werden eigentlich die Griffe der Einkaufswagen und Einkaufskörbe in den Supermärkten nicht nach jedem Einkauf desinfiziert? Und er meint, dass die Supermärkte genau dazu verpflichtet werden sollten.
Ja, also muss man auch wieder sagen, die Übertragung ist von Mensch zu Mensch und nicht primär von Gegenstand zu Mensch. Also es kommt wirklich immer auf das Verhalten der Menschen an. Und da ist es halt auch so, natürlich können Gegenstände auch Virenauflagerungen haben. Aber es gilt ja immer sozusagen, also den Virus nicht auf den Gegenstand zu bringen und vom Gegenstand wieder aufzunehmen. Also ist der Mensch wirklich der entscheidende Faktor im Verhalten, wie er das verhindern kann und nicht primär die Desinfektionsmaßnahme.
Viele Supermärkte lassen ja ohnehin nur noch eine begrenzte Anzahl von Menschen gleichzeitig rein. Aber wie ist das generell mit den Schlangen an den Kassen? Abstand zum Vordermann kann ich ja von mir aus einhalten als Kunde. Aber sollte ich mich gegebenenfalls auch umdrehen und zu dem Hintermann, wenn der zu dicht steht, sagen, bitte Abstand halten?
Ja, also der Abstand ist das A und O. Und natürlich muss auch da der Abstand gewährleistet sein. Also immer mindestens eine Abstandlänge von dem Einkaufswagen. Insofern, wenn jeder so einen Einkaufswagen hat und darüber den Abstand zum Vordermann hält, hätte man es ja auch. Der Abstand ist das, was man einhalten muss, egal wie. Und das müssen die Leute jetzt wirklich machen. Und das ist ja eben das, was wir immer sagen, das könnte halt eine Ausgangssperre sozusagen verhindern, wenn das alle einhalten. Aber ich sage mal gleichzeitig, das überfordert uns ja auch im Großen und Ganzen. Und deswegen bin ich auch eine Befürworterin der Ausgangssperre oder der Restriktionen, weil sie sagen ja schon, die Leute sind verunsichert und man hat ja einfach ein bestimmtes Verhalten an sich. Und das so schnell zu ändern, ist einfach schwierig. Und ich denke, uns helfen da einfach die Restriktionen, das einfach vollziehen zu können. Sonst sind die Menschen überfordert.
Ein Anrufer hat vorgeschlagen, Fleischwaren im Supermarkt nur noch mit einer Verlängerungsstange über die Theke hinweg zu reichen. Wäre das sinnvoll?
Also eben nicht in die Hand zu drücken, wäre natürlich sinnvoll. Andernfalls kann man schmeißen. Das habe ich neulich auch mal probiert, aber das ist ja schwierig. Also es ist ja auch da wirklich sinnvoll, den Abstand weiter zu halten, natürlich.
Eine andere Anruferin meinte, man müsste mehr darauf achten, die Türklinken in öffentlichen Gebäuden zu desinfizieren. Gehört das Klinkenabputzen mittlerweile zum Standard, beziehungsweise sollte es dazu gehören?
Es hilft sicherlich, aber wie gesagt, ich würde immer erstmal primär sagen, der Mensch ist in der Verantwortung, dass er die Übertragungskette durchbricht. Und das ist eben das gründliche Händewaschen, dass man erst gar keine Virenauflagerung auf den Händen hat, die man dann weiter transportieren kann und umgekehrt wieder die Hände waschen, wenn man was angefasst hat, um sie nicht auf sich zu übertragen.
Es hat uns auch eine Frage erreicht zu den engstmöglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Wäre ein Aufruf zur Enthaltsamkeit sinnvoll, lautet die Frage, denn so ein Anrufer beim Sex sei die Gefahr der Ansteckung doch wahrscheinlich am größten.
Also je näher, desto größer. Das ist einfach so, ja.
Sprechen wir noch über eine Frage sozusagen in eigener Sache. Einige Hörerinnen und Hörer finden nach wie vor, es würde vieles übertrieben im Zusammenhang mit Corona. Da heißt es zum Beispiel, die Berichterstattung bei uns in den Medien bezüglich des Coronavirus sei überzogen. Beim Grippevirus würde auch nicht so viel Trubel gemacht. Oder ein Hörer findet, die Medien sollten mal zwei Gänge runterschalten, was die Berichterstattung angehe. Diese ständige, Zitat, Hysterie sei unerträglich. Oder jemand findet es nervig, wie viel über den Coronavirus berichtet wird. Das mache nur Angst. Anders als wir, Frau Butsch, schauen und hören Sie ja von außen auf die Berichterstattung. Was meinen Sie, gibt es zurzeit ein zu viel an Berichterstattung in einem Maß, dass Menschen über Gebühr verunsichert werden?
Also sicherlich, die Verunsicherung kann ich gut verstehen. Und auf der anderen Seite sagen wir jetzt auch als Fachleute, ist jetzt einfach erforderlich, in kurzer Zeit wirklich die Menschen alle auf eine Spur zu bringen. Und da hilft uns die Berichterstattung insofern natürlich schon aktuell auch in dem Maße, als dass sie einfach auch die Risiken den Menschen nochmal verdeutlicht. Und anders als wir ja vielleicht viele auch anfänglich gedacht haben, Grippevirus und wir machen auch nicht so viel, kennen wir dieses Virus nicht. Und wir sehen inzwischen halt Verläufe auch in anderen Ländern, wenn wir jetzt auf Italien gucken, die ja wirklich alles andere als noch gut sind. Und wir wollen jetzt alles daran setzen, das zu verhindern für Deutschland.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagmorgen.